Ich freue mich, dass ich heute diesen Gottesdienst mit euch zusammen erleben darf und mit euch teilen darf. Und ich möchte gern einige Gedanken weitergeben, die mir für heute Morgen wichtig geworden sind. Ich weiß nicht, eben wenn wir so vorwärts denken, dieses Jahr, das jetzt schon halb herum ist, 2017, dann 18, 19, 20, ihr könnt die Reihe beliebig fortsetzen, eben. Ich bin froh, dass ihr da nicht schon den Untergang seht. Ich glaube, da ist noch Hoffnung da. Aber was beschäftigt uns, wenn wir so vorwärts schauen, wenn wir so in die nächste vor uns liegende Zeit oder die nächsten paar Jahre hineinschauen? Menschen sind da sehr verschieden. Es gibt Leute, die blicken mit Sorge auf das, was kommt. Mit Fragen, irritiert. Da ist so vieles, was irgendwie schwierig scheint, wo ich nicht weiß, wie das herauskommt, wo ich nicht weiß, wo da in dem Ganzen noch mein Platz sein soll. Es gibt andere, die sind da bedeutend initiativer, die haben ihren Actionplan, die haben ihre Ideen, die schreiben das auf, machen ihre Pläne und Schritte und legen das alles genau fest. Es gibt Leute, die sind nicht so systematisch an der Arbeit, aber die haben auch ihre Träume, die haben ihre Ideen, was sie gern möchten, was sie erwarten, auf was sie zugehen möchten in den kommenden Jahren. Dann gibt es Leute, die sind sehr genau, die analysieren alles, die schauen in die Zukunft, was kommt da, was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten, auf was soll ich mich einstellen. Wir sind nicht alle gleich. Ich weiß nicht, wem du gleichst von diesen vier. Oder man kann es auch von einer anderen Seite anschauen. Es gibt Leute, die schauen in die Zukunft, wie wir sagen, mit einer rosa Brille. Ach, das ist doch alles wunderbar, was da kommt, an Entwicklung, an Deckungen, an Möglichkeiten, die wir haben. Einfach toll. Ich weiß nicht, was ihr immer jammert. Es ist doch so schön, was noch alles auf uns zukommt. Es gibt andere, deren Blick ist nicht so rosarot gefärbt, obwohl das Sparschweinchen auch rosa sein kann. Aber die denken mir, ja, was liegt noch alles drin? Wie kann ich diese Zeit profitbringend anlegen? Was kann ich noch alles verdienen? Wie kann ich möglichst viel rausschlagen aus dieser Zeit? Auch in diese Richtung, aber noch viel breiter, gehen die Leute, die ihren Erfolg zu planen versuchen. Erfolg im Betrieb, im Geschäft, in der Karriere, Erfolg im Studium, in der Ausbildung, Erfolg im Sport. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ihr Blick, wenn Sie so die nächsten Jahre anschauen, ist darauf ausgerichtet, wie kann ich meinen Erfolg planen, wie sieht wohl meine Erfolgstreppe aus, wo werde ich landen? Es gibt dann aber auch die anderen. Das sind so fast das Gegenteil der rosaroten Brillen. Die sehen überall nur Mauern und Hindernisse. Ach, es hat ja doch alles keinen Wert. Es ist schwierig und da ist das Problem und da ist diese Krankheit und da ist diese Not und das ist das, was ich nicht kann und wo ich schlecht bin drin. Und dann sind auch die anderen, die so schwierig sind. Ja, wir haben jetzt schon öfters haben wir gute Pläne gemacht, aber es ist ja trotzdem nie so gekommen. Wird wahrscheinlich auch nicht viel besser werden in den nächsten paar Jahren. Und dann gibt es auch die Leute, die sagen, ach, was mischst du dich ein? Geht dich doch gar nichts an, was ich mit meinem Leben mache. Das ist mein Leben, meine Ideen, meine Art, wie ich leben möchte. Ich lebe so, wie es mir passt, so, wie es mir am besten gefällt. Geht niemand von euch etwas an. Ob ich jetzt plane oder nicht plane, hauptsächlich dass es mir wohl ist dabei. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit jemandem hier identifizieren könnt oder ob ihr ein eigenes Foto brauchen würdet für eure Art darzustellen. Wir sind verschieden. Auch unsere Persönlichkeiten sind verschieden. Es gibt die einen Menschen, die sind vielleicht mehr, wie soll ich sagen, so intuitiv, lassen sich inspirieren, kreativ, fühlen ihren Weg vorwärts. Und es gibt die anderen. Ja, ein rechter Gegensatz. Aktiv. aktiv. Immer voll drauf. Immer vorwärts. Keine Frage, wo es durchgeht. So sind wir verschieden. Und ich würde mich ja sehr wundern, wenn ihr nicht auch hier in der Gemeinde nicht alle ganz gleich wärt. Es ist ein Reichtum, was Gott schenkt durch diese Verschiedenheiten. Ein Reichtum, durch den wir beschenkt werden sollen, nicht der uns zur gegenseitigen Konkurrenz werden lassen soll. Und dann gibt es auch die Leute, dieses Bild symbolisiert das so ein bisschen für mich, die machen nicht so große Pläne. Aber es würde einfach schön finden, wenn es so harmonisch wäre, ruhig, gelassen, stimmungsvoll, angenehm, einfach ohne große Probleme. Jesus kann das doch für uns tun. Er ist schließlich der allmächtige Gott. Ja, wie schauen wir in die Zukunft? Und was leitet uns in unserem Denken im Blick auf die Zukunft? Ich möchte es mal aus dieser Perspektive mit uns noch ein bisschen betrachten und darüber nachdenken. Was ist denn unser Auftrag? Wozu sind wir eigentlich hier? Spielt das auch eine Rolle mit hinein in unsere Planung für die Zukunft? Oder erschöpfen wir da alles aus uns selber, was wir wollen? Hat Gott vielleicht einen Auftrag? Hat Gott einen Plan mit uns? Was möchte Gott mit uns? Wie sieht er denn die Zukunft? Und wie weit passt die Art, wie Gott die Perspektive für die Zukunft sieht und die Perspektive, die wir haben, ja, nicht automatisch zusammen? Aber es müsste uns doch eigentlich interessieren, was Gottes Perspektive ist. Und es wäre unwahrscheinlich toll, wenn wir uns entschließen, unsere Perspektive mehr und mehr von Gottes Perspektive prägen zu lassen. Ein Vers, den ihr sicher alle gut kennt, Epheser Kapitel 1, Vers 12. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Wir sollen ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Ich weiß gar nicht so recht, wo bei den Bildern vorher das reingepasst hätte, ob uns so etwas auch in den Sinn kommen würde, was so der Zweck unseres Daseins wäre. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich möchte mich mit euch zusammen vor allem auf einen Vers konzentrieren, in Johannes Kapitel 15, Vers 8. Ein Vers, der das noch ein bisschen konkretisiert. Jesus spricht in diesem Kapitel, ich denke, viele von euch kennen das Kapitel, über dieses Bild vom Weinstock, das Jesus selber darstellt, und von den Reben, den Zweigen, die an diesem Weinstock, das sind die Menschen, die an ihn glauben, und von seinem Vater, der Weinbauer, der Weingärtner ist, der für die Trauben sorgt und die Trauben pflegt. Und in diesem ganzen Bericht, wenn wir dann zu Vers 8 kommen, steht: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ein ziemlich klarer Satz, eine ziemlich klare Aussage. Wenn wir so sagen, wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dann kann das noch irgendwie so ein bisschen entweder poetisch oder für die einen fast geschwollen tönen oder irgendwie so unspezifisch, so nicht ganz fassbar. Was heißt das denn, dass ich etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein soll? Wenn ihr in der Schule gefragt würdet, was willst du mal werden? Ich will etwas werden zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das wäre nicht von allen automatisch verstanden und ich weiß nicht, ob es euch in der Firma oder im Büro anders gehen würde oder auch bei den Nachbarn. Aber Jesus hilft uns, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Wir sollen ein paar Dinge hier in diesem Vers. Das Erste, was uns hier ganz klar gezeigt wird, der Vater, der möchte verherrlicht werden. Der Vater soll verherrlicht werden. Und dein und mein Leben soll dazu dienen, dass unser großer Gott groß gemacht wird. Dass unser großer Gott, dass seine Herrlichkeit sichtbar gemacht wird, wie das eine andere Übersetzung sagt. Ich finde das sehr schön zum Ausdruck gebracht. Dadurch wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar gemacht. Also die Größe, das Wunderbarsein, das Tolle an Gott soll durch unser Leben sichtbar werden, groß gemacht werden. Menschen sollen aufgrund von dem, was wir leben, was Gott durch uns tun muss, das ist dieses ganze Kapitel, weil wir es nur aus der Verbindung mit Jesus heraus tun können. Die Menschen sollen aufgrund von dem, was sie bei uns sehen, staunen über Gott und Gott ehren, Gott anbeten, Gott loben und sagen, Mensch, was ist das für ein Gott, den diese Leute haben? Der Vater soll verherrlicht werden. Wenn wir diesen Vers anschauen, geschieht es durch zwei Dinge. Das erste, indem wir viel Frucht bringen. Und das zweite, indem wir Jünger Jesu werden. Es gibt auch Übersetzungen, die das zusammenbringen, dass wir viel Frucht bringen und auf diese Weise zum Ausdruck bringen, dass wir Jünger von Jesus sind. Aber es sind diese beiden Elemente, die Frucht und die Jünger, da drin. Und wenn ich so darüber nachdenke, meine ich, dass diese beiden Dinge sehr vieles gemeinsam haben miteinander. Frucht und Jünger. Die gehören eng zusammen. Beide Worte, die Frucht und auch der Jünger, die haben etwas zu tun mit einem Wachstumsprozess, mit einem Reifungsprozess. Die sind nicht einfach Knall auf Fall da, sondern die wachsen. Und sie haben etwas zu tun mit Multiplikation. Beide. Das Wachsen, die Reife. Wenn wir so einen Baum anschauen, ist es sehr schön, wenn er viele Blätter hat. Und für eine Zierbirke ist das auch okay, wenn sie einfach viele Blätter hat in unserem Garten, wenn sie zum Schmuck dasteht. Aber wenn der Obstbauer seine Apfelplantage anschaut und da nur viele Blätter sieht, dann ist er noch nicht genügend beeindruckt. Das reicht ihm noch nicht, möglichst viele Blätter. Es stellt zwar schon etwas vor, ist schön zum Ansehen, aber so viel mehr hat man noch nicht davon. Das Ganze, das soll ja auch zum Blühen kommen. Und manchmal, wenn man so die Blüten anschaut, ist eine unwahrscheinliche Pracht. Es ist herrlich, so diese Blüten zu sehen. Ganz verschiedene Blüten, je nach Obst, je nach Frucht, je nach was es dann auch immer ist. Wunderschöne Farben. Und man braucht das Bild manchmal auch für unsere Gemeindearbeit. Es ist eine blühende Arbeit. Eine blühende Gemeinde. Aber im Grunde genommen muss man eigentlich das Gleiche sagen wie mit den Blättern. Solange es dabei bleibt, dass die Gemeinde eine blühende Gemeindearbeit hat, sind wir noch nicht angekommen. Ist zwar schön, wenn Blüten da sind, aber es reicht noch nicht. Da muss sich etwas weiterentwickeln. Da muss etwas wachsen. Da muss etwas reifen, bis es zu einer Frucht, zu einem Ergebnis kommt, das wir dann essen, verkaufen, Kraft daraus gewinnen und so weiter. Das geschieht mit Früchten, die auf Bäumen wachsen oder im Garten wachsen, an den Brombeerstauden. Wir wollen diese am Schluss doch essen oder in Konfitüre verarbeiten oder sonst irgendwie genießen. Frucht und auch Jünger haben etwas mit Wachsen zu tun. Die werden nicht von heute auf morgen, auch die Jünger nicht. Das ist ein Wachstumsprozess nötig. Und dieser Wachstumsprozess, der kann unendlich oft gestoppt werden und unterbrochen oder aufgegeben werden. Ich möchte hier nicht über die Details reden, ihr könnt euch selber vieles vorstellen. Aber wenn Frucht daraus entstehen soll, wenn ein Jünger entstehen soll, dann muss er weitergehen in diesem Prozess und dranbleiben. Das braucht Zeit. Das ist eine Entwicklung. Das ist ein Prozess. Und wir müssen das verstehen. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann ist der Anfang gesät. Viele denken, ja, die Hauptsache ist jetzt erreicht. Jetzt kommt er in den Himmel. Ich glaube nicht, dass das aus Gottes Sicht die Hauptsache ist. Das ist der erste Anfangspunkt. Dann geht es erst richtig los. Dann kommt das Wachsen. Dann kommt ein Veränderungsprozess. Wenn wir an Jesus anfangen zu glauben, sind wir noch nicht immer in allem so, wie er uns haben möchte. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand von uns schon dort angekommen ist. Ich glaube aber, dass Gott in unserem Leben einen Prozess anfängt, uns verändern möchte, uns reifen lassen möchte, uns wachsen lassen möchte, als Jünger. Aber die Frucht, die hat auch nicht nur den Prozess des Wachstums als Aspekt, den wir betrachten können, da ist auch das, wozu die Frucht eigentlich letztlich gedacht ist. Für was haben Bäume Früchte? Natürlich, dass wir sie essen dürfen, aber sie haben auch Früchte, damit sie sich multiplizieren können. Das sind eigentlich die Samen für neue Bäume. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, was Gott uns Menschen aufgetragen hat. Und nicht nur uns Menschen. Allem, was er geschaffen hat in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Seid fruchtbar und mehret euch. Die Tiere, die Pflanzen und auch die Menschen. Frucht ist gedacht zur Multiplikation, zum sich vermehren. Wenn Früchte sich nicht vermehren können, dann haben sie ihren Zweck letztlich nicht erfüllt. Ich habe ursprünglich als Beruf Gärtner gelernt. Und es gibt viele Pflanzen, die nennt man nachher Hybriden, ist in ihrem Namen mit drin. Das sind Kreuzungen von verschiedenen Pflanzen, die aber nachher keinen Samen mehr haben, der sich säen lässt, wo Pflanzen draus entstehen. Wenn man diese Hybriden will, da gibt es ganz schöne Ergebnisse von Kreuzungen. Wenn man diese will, muss man immer wieder die gleichen alten Pflanzen kreuzen. Die können selber sich nicht multiplizieren. Es ist zwar ein wunderschönes Produkt, aber es bringt keine weitere Frucht. Es kann sich nicht vermehren, es kann sich nicht multiplizieren. Wir haben bei den Tieren das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit den Maulpferden oder Mauleseln. Es ist ja das Gleiche. Ich meine, der Esel ist ein schönes Tier, ein sehr wichtiges Tier, immer noch in manchen Ländern. Ich bin sehr viel Eseln begegnet in meinem Leben im Nahen Osten, in Afrika, an anderen Orten. Esel sind sehr praktisch, manchmal enorm effizient, können unheimlich viel Lasten tragen. Ich glaube, das Futter- und Leistungsverhältnis ist wahrscheinlich sogar besser als bei Pferden. Auch die Pferde sind wunderbare Tiere. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber es gibt gewisse Aufgaben, da gab es etwas, was an beiden irgendwie nicht so ganz ideal war oder wo man die Vorteile kombinieren wollte. Und man hat gemerkt, man kann die Esel und die Pferde kreuzen. Je nachdem, wer der Vater oder die Mutter ist, gibt es ein Maulesel oder ein Maulpferd daraus. Und ich weiß nicht, ob ihr Maulesel, Maulpferde gesehen habt. Ich habe die auch getroffen. Die sind fantastische Tiere. Für Transporte in den Bergen werden sie auch sehr oft eingesetzt in unwegsamen Gebieten. Aber die Maultiere, die haben ein Problem. Die können im Normalfall selber keine Jungen mehr kriegen. Die sind unfruchtbar. Es sind Hybriden zwischen Esel und Pferden und selber können sich nicht mehr vermehren. Das ist nicht das, was Gott mit Frucht sich gedacht hat. Frucht hat einerseits den Aspekt des Prozesses, es braucht einen Reifungsprozess, aber das Ziel ist am Schluss Multiplikation, das Mehrwerden davon. dass das, was gewachsen ist, multipliziert werden kann. Jesus, habe ich etwas falsch gemacht? Kannst du einen Punkt nachschalten? Ups. Jesus hat seinen Jüngern eine enorm hohe Wichtigkeit zugemessen. Nicht im Sinne von, dass die Jünger, jemanden sind, die sich selber sehr wichtig nehmen sollen, aber er hat ihnen eine ganz hohe Priorität gegeben. Wenn wir die Evangelien studieren, dann merken wir, dass Jesus ganz, ganz viel Zeit investiert hat in seine kleine Gruppe von Jüngern. Er hat immer wieder Zeit verbracht mit den großen Massen. Aber wahrscheinlich verhältnismäßig viel mehr Zeit hat er mit seinen Jüngern verbracht. Da war eine große Gruppe von 70, da war eine kleinere, konstante Gruppe von 12. Und auch darin sehen wir, dass nochmals eine kleinere Gruppe von 3, der Petrus, Jakobus und Johannes waren. Die hat er manchmal noch mitgenommen zu Dingen, wo die anderen nicht mitkommen könnten. Aber er hat sehr viel Zeit in diese Menschen investiert. Ich glaube, diese Jünger waren eines der Hauptanliegen für seine Dienstzeit in dieser Welt. Nicht das einzige, aber eines der Hauptanliegen. Er hat sehr, sehr viel Zeit für sie genommen. Etwas, wo mir das ganz besonders entgegenkommt, ist das Gebet in Johannes 17. Ich denke, manche von euch kennen dieses Gebet. Es ist das Gebet, das Jesus Momente bevor er verhaftet wurde, zu seinem Vater gebetet hat. Und ich habe gestaunt. Ich habe das Gebet schon oft, hat es mich immer wieder berührt. Einfach diese Liebe, die da auch von Jesus zu seinen Jüngern zum Ausdruck kommt. Aber mir ist nie vorher so bewusst aufgefallen wie in den letzten Monaten, wie oft Jesus in diesem Gebet seine Jünger erwähnt. Wenn wir all die Pronomen und Jünger zusammenzählen, und da kann man dann je nach Übersetzung plus, minus, sind es ungefähr in diesem einen Kapitel etwa 40 Mal. Jesus hat vor allem für seine Jünger gebetet. Die waren ihm ein ganz, ganz großes Anliegen. Er hat gebetet, dass sein Vater sie bewahren möge. Er hat gebetet, dass sein Vater sie schützen möge. Er hat gebetet für die Menschen, die durch sie zum Glauben kommen werden. Er hat für ihren weiteren Weg gebetet, weil er wusste, ich gehe jetzt weg. Er hat vorher mit seinen Jüngern gesprochen, 3 Kapitel lang im Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16, die sogenannten Abschiedsreden. 3 Kapitel lang hat er mit seinen Jüngern gesprochen. Kapitel, die uns unheimlich berühren können. Jesus in dieser letzten Zeit zusammen mit seinen Jüngern, bevor er, wie er wusste, am Kreuz sterben würde. Und da zu lesen, was Jesus mit seinen Jüngern teilen wollte, was er ihnen weitergeben wollte, wie viel er in ihr Leben investiert hat, wie er sie vorbereitet hat, auch auf sein Weggehen, obwohl sie es noch nicht fassen und glauben konnten und auch nachher noch einige Zeit brauchten, um das wirklich zu begreifen. Aber er hat ihnen gesagt, ich lasse euch nicht allein. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht gehe, dann kann ich euch den Heiligen Geist nicht schicken. Ich werde ihn euch schicken. Und er wird dann für immer an meiner Stelle in eurem Leben bei jedem von euch sein. Jesus als Mensch war physisch begrenzt. Er war in Israel, er war nie in der Schweiz. Der Heilige Geist, der muss nicht überlegen, ob er jetzt bei Lazarus sein kann und den von den Toten auferwecken, oder ob er jetzt bei Maria und Martha im Haus sein kann, oder ob er den Gelähmten am Teich von Bethesda, oder ob er den Jüngern helfen kann, wenn sie über Jesus reden, oder ob er Menschen überzeugen kann, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Er ist überall da, gleichzeitig mit jedem von uns. Er ist der, der Jesus im Leben von jedem von uns, man könnte sagen, vertritt, unser Begleiter, unser Fürsprecher, unser Tröster, unser Helfer, unser Anwalt. Es ist ganz vieles, was uns die Bibel über ihn sagt. Er möchte unser Leben ausfüllen. Und Jesus hat seinen Jüngern diesen Geist versprochen. Und dann erst am Schluss, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, bevor Jesus zurückging in den Himmel, darüber haben wir in der letzten Predigt gesprochen, als ich hier bei euch war, da hat er seinen Jüngern gesagt, geht hin. Jetzt geht zu allen Nationen. Jesus selber hat sich vor allem auf Israel beschränkt. Aber jetzt hat er gesagt, geht zu allen Ethnien, zu allen Völkern. Geht auf Schiff. Ich weiß nicht mehr, wie die Person heißt. Ja. Und geht dahin, dorthin, überall. Um was zu tun? Um euch zu multiplizieren. Um was zu machen? Nichtgläubige. Nicht einfach vollkommene Leute, um Jünger zu machen. Um Jünger zu machen. Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 hat dafür gebetet, Vater, ich bitte nicht nur für meine Jünger, sondern ich bitte auch für die, die sie selber wieder zu Jüngern machen werden, für die, die durch sie an mich glauben werden. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter in seinem bekannten Vers an Timotheus, wo er schreibt, was du von mir gelernt hast, Timotheus war ein Jünger des Paulus, was du von mir gelernt hast, das vertrau wiederum anderen Menschen an. Timotheus, genauso wie du von mir gelernt hast, wähle Menschen aus, die du zu Jüngern machen kannst. Was für Leute soll er aussuchen? Er soll Leute aussuchen, die dann fähig sein werden, das Gleiche wieder zu tun und wieder andere zu Jüngern zu machen. Das ist in unserem Auftrag ganz zentral mit drin, für den wir eigentlich da sind. Viel Frucht bringen, indem wir Jünger von Jesus werden und indem wir Jünger von Jesus machen. Das würde unheimlich überheblich tönen, wenn nicht Jesus selber uns diesen Auftrag gegeben hat. Und ich glaube, alle, die das schon probiert haben, merken auch, dass wir selber das nicht schaffen. Es ist nicht so, dass wir das einfach so aus dem Ärmel schütteln können. Wir haben schon unsere liebe Mühe, selber Jünger zu werden und als Jünger zu wachsen. Und jeder von uns, der viel Zeit investiert hat, um anderen zu helfen, Jünger zu werden, weiß, wie frustrierend das manchmal sein kann, wie hilflos man sich manchmal fühlt, wie man manchmal Enttäuschungen erlebt, Rückschläge erlebt, wie es Menschen gibt, ähnlich wie schon bei Jesus, die von dem Tag an nicht mehr mitkommen wollten, die aufgehört haben, nachzufolgen, weiter nicht mehr wachsen wollen, sagen, jetzt reicht's mir, ich will nicht mehr wachsen, weil wachsen ist oft auch mit Schmerzen, mit Lektionen und naturbedingt mit immer schwierigeren Lektionen verbunden, wenn wir wachsen wollen. Wir können ja nicht immer die einfacheren Lektionen haben. Ja, wir sollen Jünger machen, wir sollen reifen und uns multiplizieren. Wir sollen anderen helfen zu reifen und sich wiederum zu multiplizieren in Menschen, die fähig sind, das wieder zu machen. Das heißt nicht, dass jeder von uns, Pastor werden muss. Überhaupt nicht. Ich glaube auch, wie das geschieht, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Wie Gott euch als Gemeinde brauchen möchte, um diesen Auftrag auszuführen, das kann sehr, sehr verschieden sein für jeden von euch. Und meistens braucht er auch beim Jüngermachen nicht nur einen Menschen. In meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Menschen Gott gebraucht hat, um mir zu helfen, um mir Mut zu machen zum Wachsen. Wie viele Leute ich brauchte, die mir wieder auf die Beine halfen, die mir etwas erklärten, was ich nicht verstanden habe, die für mich gebetet haben, die mich unterstützt haben, die mich ermutigt haben. Wir brauchen so dringend Leute, die uns ermutigen, Manchmal scheint es mir, dass wir vergessen, dass so, wenn wir neu zum Glauben kommen, dass wir so wie Babys sind. Und alle die von euch, die ja nicht mehr alle haben kleine Kinder, wenn ich euch jetzt so betrachte, ich denke, einige sind schon eher bei den Großkindern oder den Urgroßkindern angelangt. Aber ich habe jetzt auch Enkel, etwa 6,5, ja 6, 7/8 schon fast. Und das ist was anderes, aber man sieht das Gleiche wieder. Kürzlich hat meine jüngste Enkelin angefangen zu laufen. Und ihr wisst, wie es geht, wenn die Babys anfangen zu laufen. Das erste Mal, zuerst kriechen sie und dann irgendwann lernen sie zu sitzen, aufzustehen und dann probieren sie so den ersten Schritt und da ist ein Jubel da bei den Eltern und dann kommt der zweite Schritt und plumps, sind sie am Boden. Aber man erlebt selten Eltern, die dann anfangen zu schimpfen, wenn das Kind auf den Boden fällt. Und die dann anfangen, es zu kritisieren und fertig zu machen. Sondern man sagt, fantastisch, probier wieder. Und sie helfen ihm wieder auf. Und dann kommt vielleicht ein dritter Schritt dazu. Das nächste Mal geht es schon nach dem ersten Schritt wieder schief. Aber die Eltern freuen sich und machen Mut. Und manchmal ist da die halbe Familie da, die klatscht und anspornt. Und mit der Zeit plötzlich läuft das Baby richtig. Ja, das ist dann ein Erfolg. Aber wir sehen, dass dieses Umfallen, das gehört zum Wachsen. Das ist auch mit Jüngern. Da ist oft ein Wachstumsprozess, der manchmal auch zwischendurch mit Rückschlägen zu tun hat, wo wir auch versagen. Ich sage nicht, dass wir das unbedingt müssen, aber es passiert. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der das nie erlebt hat. Es passiert. Und wie schön wäre es, wenn wir als Gemeinde Menschen werden, die diesen Leuten Mut machen, weiterzugehen. Und nicht nur mit dem Richtstock oder mit dem Zeigefinger kommen, das war aber nicht gut. Wie sehr brauchen wir Ermutigung, um dran zu bleiben, zu wachsen. Es gibt genug Dinge, die der Feind tut, um uns zu entmutigen. Da brauchen wir nicht noch unsere Geschwister auch dafür. Ich bin mir bewusst, dass ich heute Morgen nicht wirklich ausführlich darüber erklären konnte, was es eigentlich heißt, jünger zu werden und jünger zu machen. Da reicht eine Predigt nicht. Da reichen auch 10 Predigten nicht. Das braucht Jahre von Leben miteinander. Es ist ein Prozess, der nicht nur in verbaler Kommunikation geschehen kann. Es ist etwas, was wir mit Menschen leben müssen, genauso wie Jesus es mit seinen Jüngern gelebt hat. Indem er sie hineingelassen hat in sein Leben, indem er sein Leben transparent für sie machte, sie Anteil nehmen ließ an seinen Kämpfen, an seinen Schwierigkeiten, an seinen Freuden, indem er sie mitmachen ließ, zuschauen ließ, was er tat, und dann mitmachen ließ. Und nachher schickte er sich sogar selber ohne ihn, und sie kamen zurück mit Begeisterung. Wow, sogar die Dämonen sind uns untertan. Jesus muss da ein bisschen ihnen helfen, dass sie nicht zu überschwänglich werden. Das sagt dann, das soll nicht wirklich der Grund eurer Freude sein. Es gibt etwas, was wichtiger ist. Aber es ist toll. Es ist toll, dass die Jünger das tun dürften und dass Jesus ihnen das zugetraut hat und ihnen geholfen hat dabei. Und das ist die Aufgabe, die auch wir haben, Jünger zu machen. Ich möchte euch einfach Mut machen und habe auch einen Vorschlag für die Sommerferien. Ich weiß ja nicht, ob ihr Ferien habt oder ob es nur Sommerferien heißt. Aber ich denke, die meisten von uns können, wenn wir das möchten, uns Zeit nehmen. Und ich möchte euch ermutigen, mal ganz neu die Evangelien und die Apostelgeschichte durchzulesen. Ganz bewusst mit der Frage, was heißt es eigentlich, ein Jünger von Jesus zu sein? Wie hat das ausgesehen? Was mussten diese Jünger lernen? Was für Leute hat Gott ausgesucht? Wie ist er mit ihnen umgegangen? Wie hat Jesus sie mitgenommen? Und die zweite Frage, was heißt es für mich? Wie kann ich selber auch so ein Jünger sein, bin ich es? Wo bin ich dran? Wer könnte mir helfen beim Wachsen? Und dann kommt unbedingt auch eine dritte Sache mit dazu. Wie kann ich das Gleiche mit anderen machen? Gibt es Menschen, denen ich helfe beim Wachsen in ihrem Glauben? Gibt es Menschen, denen ich helfe, selber jünger zu werden? Den einen hilfst du vielleicht, indem du für sie betest. Den anderen hilfst du, indem du sie zu dir einlädst und sie einfach teilhaben lässt an deinem Familienleben. Ich weiß, es ist heikel. Wir lassen Leute nicht gern reinschauen, weil manchmal sieht es bei uns zu Hause in der Familie anders aus als im Gottesdienst. Aber das wäre ja dann für uns selber eine Hilfe, uns dieser Realität zu stellen und uns zu fragen, was wir damit machen. Im Grunde genommen sollten Menschen zu uns kommen dürfen und uns beobachten dürfen in unserem Alltag. Nicht, weil wir so vollkommen sind. Sie werden das auch bald merken. Und wir wissen es sowieso schon. Und Gott weiß es auch. Aber dass sie mit beobachten können, wie gehen wir denn mit unseren Unvollkommenheiten um? Wie gehen wir mit unserem Versagen um? Wie gehe ich damit um, wenn ich meine Kinder mal die Disziplin verlor und sie angeschrien habe? Was mache ich nachher? Wie? Was? Wo können wir praktisch einander helfen beim Wachsen? Das fordert uns natürlich heraus, aber es ist auch unheimlich gesund. Ich glaube, wir lernen nie so viel, wie wenn wir versuchen, anderen etwas verstehen zu helfen. Wir sind diejenigen, die am meisten profitieren. Und je mehr wir ihnen helfen, das auch wieder mit anderen zu tun, werden sie auch weiter wachsen. Ich möchte vielleicht vor einer Illusion warnen. Es ist meinem Verständnis gemäß, sind wir wohl nie ganz fertig mit jünger werden. Wenn wir warten wollen, bis wir fertig sind, werden wir nie anfangen können, andere zu jüngern machen. Setz den Maßstab nicht zu hoch, weil sonst wirst du immer mutlos bleiben. Fang an, das, was du gelernt hast, weiterzugeben. Steh dazu, dass du selber noch am Lernen bist. Hilf den anderen, auch so eine lernbereite Haltung zu entwickeln, dass sie dabei sind zu lernen und gleichzeitig anfangen, das mit anderen zu teilen. Und ich denke, wo eine Gemeinde das umsetzt, das ist fantastisch. Das hat Auswirkungen. Ich möchte, man könnte das so wie einen Schalter einfach einschalten und dann geht's. Aber das kann man nicht. Das kann nicht einmal ein Pastor. Das kann auch eine Gemeindeleitung nicht einfach einschalten. Ja, es gibt einen Teil, den wir tun können. Wir können unsere Verantwortung immer besser verstehen. Wenn wir Gottes Wort studieren und sehen, wie das dort gemacht wurde, können wir daraus lernen. Aber ganz klar ist, dass wir unheimlich angewiesen sind auf Gott und sein Wirken. Aber an Gott fehlt es nicht. Er möchte eigentlich schon. Er weiß auch, dass wir ihn brauchen. Aber er möchte es mit uns zusammentun. Er möchte uns mit dazu gebrauchen. Ich wünschte mir so sehr, dass das unser Traum, unsere Vision, unser Auftrag, unser Ziel sein könnte, dass wir mit Gottes Hilfe darauf hinarbeiten. Egal wo wir sind, ob ihr jetzt hier in der FEG Höfe seid oder irgendwo anders. Aber dass wir das vor Augen haben. Ja, wir mögen manche andere Fragen haben. Wir beschäftigen uns im Moment auch, wie soll unser Gottesdienst aussehen? Wie muss das sein mit der Organisation hier in der Gemeinde oder da oder dort? Aber das sind eigentlich zweitrangige Fragen. Wenn dabei der Auftrag, den wir haben von Jesus, unter die Räder gerät, nützt alles andere nichts. Wenn der Auftrag stimmt, dann hilft es uns, wenn wir auch die anderen Dinge miteinander betrachten. Aber ich möchte euch Mut machen, darauf hin zu arbeiten. Darauf hin zu beten, darauf hin zu glauben, das miteinander von Gott zu erwarten. Und wenn ihr in diese nächsten Jahre, 17, das ist den Rest dieses Jahres, müsst nicht denken, dass ihr warten müsst, bis 18 anfängt. Ihr könnt schon jetzt beginnen. Das heißt, nein, das tönt zu überheblich, als ob ihr nicht schon längst begonnen hättet. Ich glaube, da geschieht auch vieles schon bei euch. Aber einfach heute sagen, ich möchte mit neuer Begeisterung, mit neuer Freude an diesem Auftrag arbeiten. Dass wir eine Gemeinde mit wachsenden Jüngern sind. dass wir eine Gemeinde sind, die neue Jünger macht. Ich leide darunter, dass wir im Moment, glaube ich, nicht so erfolgreich sind hier in Rüti. Und ich weiß nicht, wem ich die Schuld dafür geben könnte. Ich will vor allem mal bei mir versuchen zu sehen, wo könnte ich etwas besser machen. Es geht mir nicht um Schuldsuche, aber wenn ich schaue, dann merke ich, da haben wir noch viel Potenzial zu wachsen. Dass neue Menschen dazukommen und wir sie dann auch zu Jüngern machen. Dass wir eine Gemeinde werden, die Frucht bringt. Nicht nur eine Gemeinde mit vielen Blättern und viel Papier. Auch nicht nur eine blühende Gemeinde, die sehr eindrücklich ist für die ganze Umgebung. Sondern eine Gemeinde, die Frucht bringt. Frucht, die zur Multiplikation führt. Frucht, die Gott verherrlicht. Die Gott ehrt, die Gott groß macht. Wie wir das tun, mag verschieden sein. Du kennst auch den anderen Typen schon. Und wahrscheinlich wird es bei euch beiderlei Leute geben und noch viele andere dazu. Aber ich möchte euch Mut machen, an diesem Auftrag zu arbeiten. Als Jünger zu wachsen, Frucht zu bringen und Jünger zu machen, die auch wieder Frucht bringen. Möge Gott euch darin ganz reich segnen und euch Mut machen, immer wieder neu, auch so stille Momente in eurem Leben einzuplanen, wo ihr ein bisschen Rückschau haltet in eurem Leben und versucht zu erkennen, wo sind meine Prioritäten. Denkt an die ersten paar Bilder zurück, oder? Wo will ich mich wirklich fokussieren für die nächsten Jahre? Bin ich bereit, Gottes Priorität als meine Priorität zu anerkennen? Und wie kann ich das umsetzen? Ich kann euch nicht das Rezept dafür geben. Es wäre schön, ich würde es auch gern tun, aber ich habe es nicht. Für jedes von uns sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, es ist auch gut so, weil es mich und dich zwingt, zu Gott selber zu gehen und ihn anzuflehen, uns zu helfen, uns den Weg zu zeigen und uns dabei zu ermutigen. Und ich glaube, das möchte er tun. Das möchte er bei euch tun. Und ich erwarte und hoffe und glaube, dass er es auch bei uns immer mehr tun wird. Das in meinem Leben tut, in unser aller Leben, dass wir Menschen sind, die viel Frucht für ihn bringen, so dass der Vater geehrt und groß gemacht wird. Amen.